Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Marje Elmenreich. Es mangelte nicht an Pathos gestern Abend in Frankfurt, in der Festhalle, auf dem Messegelände und auf Bildschirmen landauf landab bei der Eröffnung der Special Edition der 72. Frankfurter Buchmesse.
In these times of uncertainty, it is more important than ever that we as a community stand together as one.
Der Zusammenhalt der Gemeinschaft wurde beschworen in den gegenwärtigen unsicheren Zeiten. Deshalb lautet das Motto der Buchmessen-Digitalausgabe denn auch Signals of Hope. Signale der Hoffnung sollen ausgesendet werden in alle Welt. Und gehofft wird, dass möglichst viele sich zuschalten zu den Veranstaltungen aus Frankfurt, dass die verstreute Schicksalsgemeinschaft der Lesenden zumindest digital zusammenkommt. Schließlich ist die Frankfurter Buchmesse in diesem Jahr, wie es Kulturstaatsministerin Monika Grütters so treffend formulierte,
eine Buchmesse im Risikogebiet.
Deshalb also sind auch wir vom Deutschlandfunk nicht wie sonst üblich in einer der Frankfurter Messehallen mit einer eigenen Bühne vertreten, machen nicht Radio live vor dem Messepublikum, sondern senden aus dem Funkhaus in Köln, wollen aber in dieser Kultur-Heute-Ausgabe dem Buch in Corona-Zeiten den Puls fühlen und anschließend nachfragen, wie erfolgreich denn die digitale Buchmesse sein kann. Unser Gesprächspartner zunächst ist Alexander Skipis, der Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Der vertritt die Verlage, den Zwischenbuchhandel und den Sortimentsbuchhandel. Und der Börsenverein ist auch Veranstalter der Frankfurter Buchmesse. Am Mittag habe ich mit Alexander Skipis telefoniert. Herr Skipis, die Messehallen sind leer, die Festhalle gestern Abend bei der Eröffnung war nur spärlich besetzt. Wie groß ist Ihr Phantomschmerz?
Also der Pulsschlag, von dem Sie vorhin sprachen, ist enorm stark und man hört ihn durch die ganzen auch leeren Hallen. Das belegt schon der Umstand, dass wir nach dem Lockdown, der die ganze Branche natürlich sehr stark betroffen hat, wir hatten Umsatzrückgänge bis zu 70%. Das zeigt aber danach dann, dass die Umsätze des Buches sehr stark gestiegen sind. Wir lagen in jedem Monat über Vorjahr, sodass wir das Minus von dann 15% nach dem Lockdown bereits auf 4,3% reduzieren konnten mit Abschluss des Septembers. Das zeigt uns, dass das Buch nach wie vor enorm stark in der Gesellschaft verankert ist und offensichtlich einen hohen Nutzen für die Menschen stiftet. Wir haben eine Umfrage dazu gemacht, wie jetzt das Leseverhalten geworden ist. Und da konnten wir feststellen, dass bei über 21% der Leserinnen und Leser Bücher jetzt häufiger oder deutlich häufiger gelesen wird. Das zum starken Pulsschlag der Branche.
Also die jüngsten Zahlen sprechen für eine leichte Erholung. Hat man in den Verlagen und im stationären Buchhandel alles richtig gemacht in der Pandemie?
Alles richtig wird man sicherlich nie machen. Aber es war erstaunlich, wie die Branche mit Kreativität und interessanten Ideen und unglaublichem Engagement es geschafft hat, auch im Lockdown das Geschäft weiter zu betreiben über die Online-Shops, über individuelle Lösungen wie Fahrradkuriere oder Abholstationen vor der Buchhandlung. Und da sind zwei Punkte besonders ins Auge gefallen. Erstens, wir waren sehr gut schon online vorbereitet. Und das zweite war, die Nähe zum Kunden hat sich enorm verstärkt. Die Menschen sind zu den Buchhandlungen gekommen, haben nachgefragt, wie können wir euch helfen? Und das hat eine unglaubliche Energie freigesetzt.
Das hat die Börsenvereinsvorsteherin Karin Schmidt-Friedrichs gestern Abend ja bei der Eröffnung als Wunder der Buchbranche bezeichnet, was Sie gerade beschrieben haben. Die Online-Shops wurden herausgeputzt und die Bücher wurden persönlich mit dem Lastenfahrrad ausgeliefert. Hat also der Buchhandel bewiesen, dass er den Online-Handel doch nicht so ganz den Großen wie zum Beispiel Amazon überlässt?
Ja, das haben wir schon vorher nicht. Das auf jeden Fall. Die Umsätze sind auch, was den Onlinehandel angeht, extrem gestiegen in dieser Zeit. Die Buchbranche verfügt ja über eine enorme Logistik, vor allen Dingen mit den Zwischenbuchhändlern. Und diese Logistik hat auch in diesen Krisenzeiten super funktioniert. Das heißt, es gab keinerlei Engpässe an Büchern. Die kamen immer von einer Nacht auf die andere in der Buchhandlung an. Das war eine enorme Leistung.
Enorme Leistung, sagen Sie, klingt alles perfekt und bestens vorbereitet und sehr wendig in der Pandemie. Und doch werden es doch wahrscheinlich nicht alle kleinen Buchläden durch die Krise schaffen, oder?
Das ist jetzt noch schwer abzusehen. Also wir können das ja vor Verbandsseite auch an unseren Mitgliedschaften sehen. Und da gibt es keinerlei Problematik von gerade kleineren und mittleren Buchhandlungen, die im Übrigen durch die Krise besser gekommen sind als die großen. Es gibt allerdings generell einen Konsolidierungsprozess in unserer Branche. Das bedeutet, dass die Anzahl der Buchhandlungen auch zurückgehen. Also insofern ist das weniger pandemiebedingt als generell ein Thema unserer Branche.
Die Zahl der Buchhandlungen geht zurück. Und vor 2 Jahren ist die Nachricht vom gravierenden Leserschwund der gesamten Branche ja in die Glieder gefahren. Jetzt haben Sie gerade eben schon das Ergebnis der neuesten Umfrage uns mitgeteilt. 21% der Befragten haben gesagt, seit Beginn der Pandemie würden sie häufiger lesen. Ich weiß, damit muss man vorsichtig sein, aber ist die Pandemie womöglich auch eine Chance für die Buchbranche?
Ich denke, dass die Pandemie den Menschen das Buch näher gebracht hat und die Menschen das, was das Buch, wofür es steht, wenn ich das Sachbuch nehme, für zuverlässige, gut recherchierte Information und was die Belletristik angeht, für anspruchsvolle, aber auch gute und einfache Unterhaltung. Beides wissen Menschen nach wie vor enorm zu schätzen. Ich führe das darauf zurück.
Am Lockdown-kompatibelsten scheint ja doch noch das E-Book eigentlich. Hat dieses Format in der Corona-Zeit solch einen vermuteten Aufschwung auch erlebt? Jahrelang ging es ja nicht so recht aufwärts mit dem E-Book.
Ja, das hat einen Aufschwung erlebt, über 17% Steigerung, allerdings von geringem Niveau. Wir lagen früher immer so bei 5 bis 5,3% am Umsatz durch E-Bücher. Das hat sich jetzt leicht erhöht, ist aber gerade dabei auch wieder abzuflachen.
Mit dem E-Book sind wir jetzt quasi schon auf dem digitalen Wege. Lassen Sie uns mal in die leeren Messehallen schauen. Der Direktor der Frankfurter Buchmesse, Jürgen Boos, der hat die digitale Ausgabe der Buchmesse, diese Special Edition, als Experiment bezeichnet. Herr Skipis, welche Beschreibung finden Sie am passendsten? Notbehelf vielleicht oder Überlebensstrategie?
Also Notbehelf ganz sicherlich nicht, sondern die Digitalisierung der Messe war ja schon ein Konzept vor der Pandemie. Das, was wir jetzt machen mussten, war sozusagen den Turbogang einlegen und sehr schnell digitale Angebote den Kunden offerieren. Und das wird auch die Buchmesse der Zukunft verändern, aber es wird nach wie vor eine sehr starke physische Messe bleiben, weil wir immer wieder erkennen, auch jetzt am Defizit in dieser Messe, die Menschen suchen die persönliche Begegnung, den Zufall, sie suchen das Gespräch. Und genau das ist nur sehr, sehr marginal über digitale Maßnahmen herzustellen. Deshalb sind wir sicher, dass diese Buchmesse in den nächsten Jahren wieder eine enorm starke physische Präsenz hat. Aber sie wird sich über erweiterte digitale Angebote, die die Reichweite auch verbessern, verändern.
Also Sie teilen nicht die Befürchtung, dass die Frankfurter Buchmesse nie wieder so sein wird, wie wir sie seit Jahrzehnten kennen?
Auf keinen Fall. Sie wird so sein, allerdings mit den zusätzlichen digitalen Möglichkeiten. Also insofern ist sie dann doch verändert.
Zweistelliger Millionenverlust, das ist die Zahl, die im Raum steht für die Buchmesse selbst und auch die Stadt Frankfurt als Messestandort, ein langjähriger Partner ja der Messe mit seinen zahllosen Veranstaltungen auch während der Messe. Auch für die Messestadt Frankfurt ein wirtschaftliches Desaster, jetzt das Ausfallen bzw. das nur digital stattfinden der Buchmesse.
Ja, natürlich trifft uns das finanziell extrem hart, wie allerdings auch viele, viele andere Branchen. Und wir werden diese schwierige Situation überwinden, auch mit Unterstützung des Landes Hessens, der Kulturstaatsministerin und auch der Stadt Frankfurt. Denn alle sind daran interessiert, dass es weiterhin eine Buchmesse gibt, weil wir die Buchmesse ja nicht nur veranstalten, um damit Geld zu verdienen, sondern wir veranstalten die Buchmesse, um mit den Büchern letztendlich einen Beitrag für eine freie Gesellschaft zu leisten. Und das schätzt diese Gesellschaft sehr.
Die Kulturstaatsministerin, die haben Sie ja gestern Abend ausgezeichnet. Ihr wurde vom Börsenverein der Titel Förderin des Buches verliehen, nicht zuletzt für das staatliche Hilfsprogramm Neustart Kultur, von dem eben auch die Buchbranche profitieren konnte. Reicht das aus, Herr Skipis, was von staatlicher Seite in dieser Corona-Krise an Hilfe geleistet wird?
Also wir sind sehr dankbar. Natürlich könnte es immer noch hier oder da etwas mehr sein, aber das, was die Politik jetzt gemacht hat, ist nicht nur eine finanzielle Unterstützung, sondern ist auch eine Anerkennung der Leistung unserer Branche. Und das wiegt genauso schwer.
Und jetzt kommt das große Weihnachtsgeschäft auf Sie zu, so wie im Supermarkt jetzt schon das Weihnachtsgebäck zum Kauf angeboten wird. So ist die Frankfurter Buchmesse ja im Oktober immer sowas wie der Startschuss zum Weihnachtsgeschäft. Wie lautet Ihre Prognose für die Branche? Wird alles wieder aufgeholt werden können und 2020 dann doch ein gutes Buchjahr sein können?
Wir haben das Defizit in den letzten Monaten schon sehr stark aufgeholt. Wir wissen natürlich nicht, ob das auch im Weihnachtsgeschäft so weitergehen wird. Weihnachtsgeschäft ist ein Geschäft, wo viele Menschen in der Stadt sind. Ob das jetzt angesichts der Pandemie so sein wird, da mache ich mal ein kleines Fragezeichen dahinter. Aber diese Buchmesse, auch wenn sie physisch kaum stattfindet, wird doch einen enormen Impuls senden in diese Gesellschaft, weil wir jetzt intensiv über das Buch sprechen.
Das ist die Hoffnung von Alexander Skibis, dem Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Wie gesagt, Signale der Hoffnung möchte man von Frankfurt aussenden. Digitale Signale sind das. 260 Stunden Netzprogramm warten auf ihr Publikum, kostenlos und weltweit empfangbar, wie die Messe wirbt. Alles aber kein Ersatz für den physischen Messebetrieb. Das weiß auch Buchmessendirektor Jürgen Boos. Und doch zeigt er sich, wie es eben seine Aufgabe ist, gut gelaunt.
Ich freue mich auf das, was möglich ist, dass wir den Rechtehandel ermöglichen in der digitalen Welt, dass wir sogar Formate aufgesetzt haben, die ein bisschen auf Zufall setzen. Wir haben ein virtuelles Barformat, ja, das schon ein paar Mal stattgefunden hat. Und die Leute treffen sich, trinken mit dem virtuellen Barkeeper, hören Musik, tauschen sich in kleinen Gruppen aus. Also das Leben geht weiter.
Ja, und für dieses Messeleben muss sich keiner in Schale werfen, ins Buchmessen typische Existenzialisten-Schwarz zum Beispiel, sondern kann sich im Gemütlichkeitsoutfit aufs Sofa fläzen. Wie die Online-Angebote der Buchmesse insbesondere bei den Verlagen ankommen, das hat Ludger Fittkau in Erfahrung gebracht.
Welcome to the Hof. It's 2020 and all bets are off. Never know who you'll meet on this worldwide webbed virtual street.
Ein Jazz-Duo eröffnet per Videokonferenz die virtuelle Buchmessenveranstaltung Der Hof. Das soll an die persönlichen Begegnungen im weitläufigen Hotel Frankfurter Hof erinnern, in dem sich Verlagsleute aus aller Welt in Nicht-Corona-Zeiten zu Hunderten an den Messeabenden drängen und Geschäfte anbahnen. Rund 30 meist junge Buchmenschen haben sich nun stattdessen über Video aus aller Welt zusammengeschaltet. Moderiert wird die Runde aus New York.
Welcome to the Yellow Submarine, also known as The Hof, by Frankfurter Buchmesse. My name is Felix. I'm excited to host you live from New York City on this morning here.
Elisa Diallo wird sich vielleicht in den nächsten Tagen mal in einen dieser digitalen Treffpunkte und Seminare hineinschalten, die die Buchmesse im Netz in diesem Jahr anbietet. Elisa Diallo betreut seit Anfang Mai den Bereich Rechte und Lizenzen beim Schöffling Verlag in Frankfurt am Main. Die geborene Pariserin ist promovierte Literaturwissenschaftlerin und hat bereits in mehreren deutschen Verlagen gearbeitet. Mit der Rechtehandelplattform Frankfurt Rights, die die Frankfurter Buchmesse nun als digitale Handelsalternative freigeschaltet hat, kann sie allerdings nicht viel anfangen.
Meine Erfahrung bisher mit der Seite der Buchmesse und insbesondere mit diesem Bereich Frankfurt Rights ist eher, dass die Seite sehr nutzerunfreundlich aufgebaut ist. Und ich hoffe, dass es an Zeitmangel vielleicht liegt, dass da nicht genug Zeit war, um das richtig aufzubauen. Ich kann damit nicht zurecht und ich bin da, glaube ich, nicht die Einzige. Also wir tauschen uns aus, ja, mit Kollegen aus anderen Verlagen und es ist wirklich, man ist da in ein Labyrinth, geht von Sackgasse zu Sackgasse und wir kommen da nicht so gut zurecht.
Doch die Buchmessen-Online-Angebote sind für Elisa Diallo und den vergleichsweise kleinen Schöffling Verlag auch nicht so bedeutsam wie vielleicht für Verlage mit deutlich mehr Titeln.
Ich werde schon auf diese Seite unterwegs sein, eher als Nutzer, weil ich bestimmte Konferenzen, bestimmte Veranstaltungen digital folgen werde. Die finde ich schon interessant und ich finde es toll, dass das da angeboten wird. Aber als Ersatz für meine Messe, damit kann ich sehr wenig anfangen.
Ihr Thema, die Literaturvermittlung nämlich, brauche direkten Austausch und Empfehlungen von Vertrauenspersonen in persönlichen Begegnungen ohne den Bildschirm dazwischen, so Elisa Diallo. Auch eine digitale Datenbank helfe da nicht. Zwar finden einige Termine, die man normalerweise auf der Messe gehabt hätte, digital statt, erklärt Diallo. aber zum großen Teil eben auch nicht.
Ich habe viele Ansprechpartner im Ausland, die ich normalerweise hier jetzt in Frankfurt treffen würde. Haben wir abgesprochen, dass wir uns dann nächstes Jahr treffen, wenn es wieder geht, weil Termine über digitale Tools ja sehr anstrengend sind. Das empfinden, glaube ich, alle so. Also ein vollständiger Ersatz ist es halt nicht.
Ganz ähnlich sieht das auch Martin Spieles. Er leitet die Kommunikation und Organisationsentwicklung beim S. Fischer Verlag in Frankfurt am Main. Der Verlag macht sich beim Rechtehandel schon länger nicht mehr vom Buchmessentermin abhängig, betont Spieles. Aber
es ist gut, dass sich die Messe viel ausgedacht hat, um den Online-Rechtehandel zu unterstützen, auch wenn wir bei Fischer auf das Rechteportal nicht zurückgreifen müssen. Wir freuen uns schon jetzt auf die nächste Frankfurter Buchmesse im kommenden Jahr. Hoffentlich ein Messegewühl wie üblich. Die Buchmesse bleibt für uns ein sehr wichtiger Treffpunkt. Die persönliche Begegnung kann man auch im Rechtehandel nicht ganz ersetzen. Wir brauchen das.
Die Messe ist dafür da, dass man Kontakten pflegt, dass man sein Netzwerk pflegt, dass man die Leute wieder persönlich sieht. Und wenn man da ein Buch hat, das ein bestimmter Verlag im Ausland interessieren könnte, dass man weiß, an wen man das anbieten könnte. Und deswegen ist dieses jährliche Treffen wichtig, dass es einmal ausfällt. Das werden wir verkraften. Wichtig wäre, dass es nächstes Jahr dann doch normal wieder stattfindet.
Der Tenor, alle hoffen auf 2021. Wie funktioniert die Online-Messe? Ludger Fittgau hat sich für uns umgehört bei der Frankfurter Buchmesse Special Edition. Special, auf diesen Namenszusatz ist man wohl oder übel auch in Wien gekommen. Die 37. Ausgabe des internationalen Tanzfestivals Impulstanz musste im August pandemiebedingt ausfallen. Ein schwerer Schlag für die umtriebigen Festivalmacher. Umso größer die Freude, dem tanzinteressierten Publikum in der österreichischen Hauptstadt wenigstens eine kleine Alternative jetzt im Oktober bieten zu können. Als Impulstanz-Specials sind die Auftritte des Wiener Tanzkollektivs Liquid Love deklariert. Die Kompanie von Choreograf Chris Haring feiert heuer ihr 15-jähriges Bestehen, deshalb eine neue Produktion und ein Klassiker zum Jubiläum. Paul Lohberger berichtet vom Wiener Impulstanz-Special mit Liquid Love.
Vier Männer und vier Frauen zeigen repetitive Sequenzen. Bewegungen und Gesten, die etwas erzählen, aber dann wie ein Video werden, das man vor- und zurücklaufen lässt. Ob Geräusche oder Texte, die Performer von Liquid Love tun immer so, als würden sie das Gehörte gerade produzieren. So perfekt, man merkt es erst, wenn es sich abgehackt zu wiederholen beginnt. Zentral im Eröffnungstableau, eine Frau sitzt am Boden und zieht sich ihr Höschen runter auf die Oberschenkel, schaut dabei kokett, hält plötzlich inne, lässt den Bewegungsablauf zurücklaufen. Was ist das? Ein Striptease? Eine Liebesszene? Alles bleibt in der Schwebe. Jeder und jede vollführt diese Gesten für sich. Manchmal machen mehrere das gleiche synchron, aber niemals berühren sie sich. Es gibt kaum Interaktion. Mitunter erklingt ein melancholischer Elvis-Song, der dem Stück den Titel gab, während das Publikum in kleinen Grüppchen und mit Masken das Treiben verfolgt. Isolation, Abstand, wie aktuell.
Blue Moon, You Saw Me Standing Alone ist ja sozusagen ein Nachfolgestück oder arbeitet mit Charakteren, die bereits im Vorjahr entwickelt wurden und die nannten sich Standalones.
Erklärt Choreograf Chris Haring, der Leiter von Liquid Love. Eigentlich war es eine Schiele-Referenz. Die Performer agierten jeweils allein in Museumsräumen. Das Publikum konnte an ihnen vorbeigehen. Das ist derzeit nicht denkbar.
Diese Figuren haben immer schon viel Platz gebraucht. Die brauchen wenig Zeit. Die waren immer auf Distanz. Die haben immer einen Abstand gebraucht. Als dann der Lockdown kam, das war fast so, als ob uns das Virus eben eingeholt hätte mit dem Stück.
Am Ende herrscht Begeisterung beim Publikum und auch die Performer sind froh, dass sie auftreten können. Denn so stark die Distanz als Thema sein mag, die Freude über diese Inspirationsquelle hält sich in Grenzen. Karl Regensburger, Intendant des Impulstanz-Festivals, fasst seinen Szeneüberblick zusammen.
Wenn ich teilweise so Telefonate mit dem Ausland rekapituliere, mit New York oder mit Brasilien, da schaut es wirklich ein bisschen böse aus. Und wenn du mehr oder weniger nach der Butter am Brot schaust, ob dann noch so viel kreative Gedanken möglich sind, zweifle ich.
Normalerweise erreicht Impulstanz 150.000 Menschen. 2020 waren es gerade 35.000, inklusive der Workshops, die im Sommer im Freien abgehalten wurden. Und nun im Herbst gab es eben doch noch ein paar Aufführungen und das Liquid Loft Jubiläumsprogramm. Gestern Abend kam Posing Project B, The Art of Seduction von 2007 wieder auf die Bühne. Die Ausstellungs- und Modenschau-Ästhetik der Nullerjahre ist spürbar, zugleich ist der Stil von Liquid Loft unverkennbar. Menschen agieren für sich, perfekt synchron interpretieren sie die Zuspielungen, vor allem Let Me Breathe Again von Henry Purcell. Im aktuellen wie im klassischen Stück räkeln und reiben sich Performer immer wieder an den massiven Marmorsäulen. Hier im Wiener Odeon, in der imperialen Architektur der ehemaligen Getreidebörse, wirken sie selber wie Statuen, wenn sie in Posing Project B in Posen erstarren. Dass das Stück ursprünglich für eine zentrale Bühne konzipiert war, merkt man nicht.
Das ist eines der Geheimnisse der Gruppe von Liquid Loft, dass die sehr stark immer auf die in jeweiligen Räumlichkeiten befindliche Architektur eingehen und diese mitdenken und ihr Stück dann auch dem anpassen.
Die eleganten Produktionen von Liquid Loft lassen stets spüren, dass sich hier etwas unter der Oberfläche versteckt. Sie sind nicht so radikal körperlich wie die Arbeiten der jüngeren Generation. Chris Harings Truppe steht aber durchaus repräsentativ für die zeitgenössische Tanzperformance. Sie zeigt, was das Genre ausmacht. Es ist ein menschliches Bedürfnis, Körper und Gästen zu interpretieren, auch in der Distanz.
Paul Lohberger über die Jubiläumsauftritte von Liquid Loft in Wien. Weniger Publikum, häufigere Aufführungen. Um diese Entwicklung in Corona-Zeiten geht es jetzt in den Kulturmeldungen mit Michael Köhler.
Ja, infolge der neuen Corona-Schutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen muss etwa die Deutsche Oper am Rhein ihr verringertes Platzangebot im Opernhaus Düsseldorf erneut auf die jetzt zulässige Obergrenze von maximal 250 Besucherinnen und Besuchern pro Vorstellung absenken. Das ist dann nur noch ein Fünftel der möglichen Auslastung. Um die ausverkaufte Ballettpremiere Far and Near All Around morgen dennoch stattfinden zu lassen, ohne einen Teil des Publikums auszuladen, bietet das Haus eine Doppelvorstellung. Um 18 Uhr findet dann nämlich die außerplanmäßige Zusatzvorstellung statt. Dass das Künstlern und Machern alles Probleme bereitet, das versteht sich von alleine. Deshalb fordert der Deutsche Bühnenverein heute auch die Landesregierung dazu auf, den jüngsten Erlass des Gesundheitsministeriums zu korrigieren. Die monatelange Arbeit der Theater und Orchester für einen Spielbetrieb mit Hygienekonzepten werde so massiv erschwert, kritisiert der Verband. Der englische Fotograf Chris Killip ist im Alter von 74 Jahren gestorben. Viele seiner Motive galten der Lebenswirklichkeit der englischen Arbeiterschaft. Chris Killip wurde 1946 in Douglas auf der Isle of Man geboren, startete 1969 als freiberuflicher Fotograf. Als Kurator, Kritiker und Lehrer war er von 1991 bis 2017 an der amerikanischen Harvard University tätig. Zu den einfühlsamen Aufnahmen sozialer Wirklichkeit zählen seine Schwarz-Weiß-Fotografien etwa spielender Kinder im Hafenviertel einer englischen Küstenstadt aus der Vogelperspektive aufgenommen, mit großer Tiefenschärfe. Der Himmel ist neblig-grau und verspricht wenig Zukunft, aber die Kinder spielen ungestört. Ohne Killip wäre ein großes Stück britischer Kultur- und Mentalitätsgeschichte unentdeckt geblieben, schreibt die Deutsche Gesellschaft für Fotografie heute in einem Nachruf. Seine Fotografien und Bildreihen sind kostbare Berichte und Sinnbilder, die den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wandel von Großbritannien beleuchten. Killip starb im Alter von 74 Jahren in Cambridge, Massachusetts. Zum 100. Geburtstag von Künstler Josef Beuys im kommenden Jahr, da ist die Website www.beuys2021.de mit einer Programmvorschau heute online gegangen. Die Plattform bündelt Ausstellungsangebote, Veranstaltungen und Informationen rund um das kommende Jubiläumsjahr. Das teilte das Pressebüro heute mit. Das Städelmuseum in Frankfurt hat nach eigenen Angaben eine der bedeutendsten Erwerbungen in seiner mehr als 200-jährigen Geschichte getätigt. Es geht nämlich um das Gemälde Selbstbildnis mit Sektglas von Max Beckmann. Und damit um eine Ikone der Moderne, wie sie selber sagen. Das teilte das Museum heute mit. Das 1919 in Frankfurt entstandene Gemälde gehöre zu den wichtigsten Werken Beckmanns, der als bedeutender deutscher Künstler der klassischen Moderne gilt.
Soweit die Kulturmeldung mit Michael Köhler. Vielen Dank. Das Corona-Krisentreffen im Kanzleramt wird ab 18.10 Uhr Thema sein, hier im Deutschlandfunk in den Informationen am Abend. Am Mikrofon von Kultur heute verabschiedet sich Maja Elmenreich.